Wir haben jetzt wir lesen eine Lehrrede in Majjhima Nikaya, in der Mittleren Sammlung. Diese Lehrrede ist hauptsächlich über Karma und Wiedergeburt, das erklärte Buddha. Und besonders über die karmischen Wirkungen. Und das haben wir das gelesen. Und was haben wir bis jetzt gelesen, kurz?
Also wir haben gelesen, wie der Buddha erklärt, wie die Karma funktioniert, beziehungsweise die Wiedergeburt eigentlich funktioniert. Und nachdem er gefragt wurde, woher es kommt, dass die Menschen unterschiedlich sind, dass sie unterschiedliche Eigenschaften haben, ein unterschiedliches Leben, die einen ein gutes Leben, die einen ein schlechtes, die einen sich begabt oder weniger begabt und so. Und da wollten sie wissen, woher das kommt. Und da erklärt er wieder die Wirkung der heilsamen und unheilsamen Handlungen. Also im Prinzip eben erklärt er dann das Karma. Und zwar, dass die Handlung, also beziehungsweise das Karma wirkt durch drei unterschiedliche Kamelias, und das sind die sprachlichen Handlungen, die körperlichen und die geistigen Handlungen. Und im Körperlichen, da gibt es eben drei unterschiedliche Arten, dass man eben drücken oder spielt oder eben also Fehlverhalten bei Sinnesvergnügen, wo auch sexuelles Fehlverhalten dazu gehört, und sprachliches Fehlverhalten. Und da gibt es eben auch vier verschiedene Arten, dass jemand nicht die Wahrheit sagt oder dass er sinnloses Geschwätz, also unwichtige Dinge redet, oder dass er durch die Sprache Zwiespalt sieht. Und das andere war noch ja, und dann kommt auch das geistige Verhalten, also das ist eigentlich in erster Linie Neid, Gier und Hass, Übelwollen und falsche Ansichten. Und also wenn man versucht, dieses Fehlverhalten zu vermeiden, zum Beispiel beim sprachlichen Verhalten, dass man versucht eben mit liebevollen Worten halt zu reden, aber sehr wichtig ist eben auch, dass man weiß, zu welchem Zeitpunkt man etwas sagt. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass man die Wahrheit sagt, sondern es kann auch Situationen geben, wo es nicht angebracht ist, die Wahrheit zu sagen, wo es auch keine heilsame Wirkung hat. Und da ist es zum Beispiel sehr wichtig, dass man das eben erkennt, und heißt auch nicht, dass man dann die Unwahrheit sagt, sondern dass man am besten einfach schweigt. Und also schwierig ist es bei den geistlichen Verhalten, weil es bei den nicht erleuchteten Menschen kommen eben sehr leicht Missgunst auf und Gier und über Wünsche. Und es ist auch ja üblich, auch dass Menschen so reagieren, wenn sie zum Beispiel neidisch sind oder eifersüchtig, dass sie das dann aber schlecht machen und schlecht darüber reden. Und anstatt dass sie mit Freude empfinden, und um das zu vermeiden, sollte man eher auch versuchen, mit Freude zu empfinden, und dass man den anderen Gutes wünscht und wünscht, dass er glücklich ist. Und auch falsche Ansichten können sehr gefährlich sein, weil also falsche Ansichten entstehen vor allem, indem man durch falsche Erziehung, wenn man halt nicht mit dem Dharma aufwächst, und durch eine falsche Erziehung, dass man glaubt, dass man etwas richtig tut. Und dadurch sind auch schon viele Menschen umgekommen durch dieses falsche Denken, wo man dann glaubt, dass man etwas Richtiges tut und sehr viel unheilsame Taten ausführt. Ja, und also das ist halt sehr wichtig, auch zu erkennen, dass Wiedergeburt nicht nur, also wenn man auch zu den falschen Ansichten gehört, ja auch, dass viele Menschen einfach glauben, dass es keine karmischen Wirkungen gibt und dass unheilsame und heilsame Taten keine Auswirkungen haben. Und ob man das nun glaubt oder nicht, man braucht sich eigentlich nur sein eigenes Leben anschauen, und dann wird man wahrscheinlich auch erkennen, dass wohl auch ein, dass man nicht nur, dass sich das nicht nur auf das nächste Leben nach dem Tod auswirkt, sondern auch schon in diesem Leben. Also Wiedergeburt ist auch schon in diesem Leben. In jedem Moment steht das Bewusstsein durch die Bedingungen neu und darauf wirkt sich das eigentlich schon im nächsten Moment oder jedenfalls schon in diesem Leben aus. Und wenn man sich dann sein eigenes Leben anschaut, wird man auch erkennen, dass das tatsächlich so ist. Ja, da sind wir eigentlich stehen geblieben bei den heilsamen Handlungen. Das nächste wäre dann die verschiedenen Orte, wo man wieder geboren werden kann.
Ja, hier in der Lehre des Buddha, es gibt zwei Begriffe. Erst ist dann Putujana und dann zweit ist dann Aryapugala. Putujana heißt, Putu heißt, das Wort Putu heißt Welt, Jana heißt Menschen. Hier sagt weltlicher Menschen. Weltlich. Putujana, das Wort heißt weltlicher Mensch, auf der Welt leben, normales Weltleben, das ist dann, und sie haben da einen Beruf, sie verdienen und sie haben ein Haus, unsere Familie, Kinder und so weiter. Das ist, das gehört dann weltliches Leben. Und das ist das Normale, der Mensch erst dann erlebt das eigentlich, ein weltliches Leben. Und weltliches Leben ist das erste Merkmal. Erste Merkmal der weltlichen Welt ist, was ist das erste wichtigste Merkmal der weltlichen Welt?
Leiden.
Das ist das Dukkha. Dukkha ist das erste und wichtigste Merkmal der Welt. Aryapugala heißt, das ist überweltlicher. Welt ist das erste Merkmal, ist, die haben kein Dukkha mehr. Und das ist das eigentlich Unterschied weltlicher Welt und überweltlicher Welt. Oder Aryapugala, das ist dann der heilige Welt. Und weltliche Welt ist mit Dukkha verbunden. Und Dukkha ist etwas Natürliches, weil sie einfach, weil wir ein weltliches Leben führen. Und dieses weltliche Leben hat, ist erst, habe ich gesagt, Dukkha oder Leiden. Leiden hat eine Ursache. Ohne Ursache entsteht das Leiden nicht. Ursache des Leiden ist
Vergänglichkeit.
Die Ursache des Leiden ist anhaften, nicht loslassen wollen. Ja, weil wir im weltlichen Leben haben wir sehr viele. Familie, Kinder, Haus, Geld, Beziehung und so weiter. So viele Dinge haben wir. Mit haben, wenn das Wort haben, haben ist unvermeidliche Wirkung, nicht eigentlich mit haben verbundener unvermeidlicher Wirkung ist das anhaften, festhalten. Haben existiert nicht ohne Anhaften. Das heißt, aus Anhaften entsteht der Haben. Wenn der Haben gibt, ist eine Anhaften da. Es ist nicht, Haben existiert nicht ohne Anhaften. Und deshalb ist eigentlich, der Haben hat eine Verbindung auch mit Anhaften. Anhaften und Haben hat eine Verbindung mit Ich war. Ja? Das heißt, Ich-Bezogenheit. Und das heißt, diese drei Begriffe kommen immer zusammen. Ich war, haben wollen und auch dann anhaften und gleich Dukkha. Ja? Das heißt, ich war plus haben plus anhaften gleich Dukkha. So entsteht Dukkha. Es ist aber sehr natürlich. Natürlich heißt, ist Welt, natürlich heißt dem Sinn, ist weltlich. Man kann nicht sagen, ich bin weltlich, ich habe kein Dukkha. Das ist ein Widerspruch. Das ist unmöglich, das ist das. nicht irgendetwas Schwieriges, sondern Unmögliches. Weil es weltliche Welt heißt deshalb, weil es ein Dukkha existiert. Wenn der Dukkha existiert, dann muss er sagen, ja, dann muss da auch ich existieren. Wenn der Ich existiert, muss auch Haben existieren. Wenn der Haben existiert, muss dann Anhaften geben. Und dann ist der Dukkha. So, diese ist alles im Zusammen verbunden. Ja. Und das ist der erste. Erste, diese Welt ist eigentlich Mehrheit. Dass der, also der, dass der größte Gruppe ist der weltliche Mensch. Ja, weltliche Menschen. Und dann, zweite ist, dass wir haben gelernt, überweltliche. Aber dazwischen gibt es auch eine Gruppe. Das heißt, zwischen weltlicher Welt und überweltlicher Welt gibt es eine Gruppe, diese heißt Saddhanusari Dhammanusari Gruppe. Saddhanusari Dhammanusari. Und das sagt der Buddha, wir haben einmal gelesen, in Alagadubam Sutta, das sagt der Buddha, Saddhanusari Dhammanusari, te sabbe sambodhi parayana. Das sagt, wenn diese Gruppe ist sambodhi parayana, Richtung die Leidbefreiung gehende Gruppe. Ja, sie sind aber noch nicht Leidbefreiung erlangt, aber sie sind auch nicht mehr weltlich. Sie sind auf der Weg zur Leidbefreiung. Das ist der Mitte der Gruppe. Und wenn jemand Saddhanusari heißt, einen großen Saddha hat, Saddha heißt Vertrauen. Und vertrauensvolle Menschen, aus dem Vertrauen aufgebaute Menschen, aus dem Vertrauen. Sie haben dann, voller Leben ist mit Vertrauen. Vertrauen ist hier, erste Vertrauen ist, in mir existiert die Erleuchtungsfähigkeit. Ich bin fähig, erleuchtet zu werden. Ich bin kein Sünder. Ich bin nicht irgendein unfähiger Mensch. Ich bin fähig, erleuchtet zu werden. Und diese ist sehr schwer zu bekommen, weil wir immer denken, ach, ich kann das nicht. Ich bin nicht fähig. Oh, ich habe keine Möglichkeit. Ja? Oh, ich mache so viele Fehler, wie kann ich erleuchtet werden? Aber wenn jemand denkt, ich bin ein Wesen, in mir existiert dieses Potenzial, erleuchtet zu werden. Fest weiß ich das. Ja? Woher kommt das? Das kommt aus Saddha, dem Vertrauen in Buddha Dhamma Sangha. Wenn jemand Buddha Dhamma Sangha Vertrauen hat, dann entsteht, weil es vorbildlich sehe, ist, dass der Buddha so etwas erreicht hat. Und dann, nachdem er das erreicht hat, hat er es erklärt, wie er das erreicht hat. Und dann sagt er gleichzeitig, nicht nur ich, du kannst auch das machen. Und dann ergründe ich Dhamma, zweitens, Vertrauen in Dhamma. Ergründe ich Dhamma. Das heißt, Buddha als Vorbild ist sehen und seine Erfahrung, was er erklärte, Dhamma ist seine Erfahrung, nichts anderes. Was alles Dhamma, vier edle Wahrheit, alles das, was er erfährt hat. Ja, er hat das erfahren. Und seine Erfahrung ergründe ich. Das heißt, Dhamma Vichaya. Ergründe, Dhamma richtig ergründe ich. Ja, was ist das? Vier edle Wahrheiten, Dukkha, Leiden. Was heißt der Dukkha? Und sagt der Buddha, der Ursache des Dukkha, Samudaya, ist eigentlich dann anhaften, loslassen, nicht loslassen wollen. Und anhaften, festhalten, geklebt sein. Und dann ergründe ich das, ob das wirklich so ist. Und dann sagt er, dritter sagt er, Nirodha, endgültig loswerden von Gier. Gierlosigkeit erleben. Und dann das vierte, sagt er einen Weg, zeigt er, Samadhi, achtgliedigen Pfad, ergründe ich diese, was das wirklich ist. Und wie kann ich das ergründen? Das alles in meinem Leben drinnen. Es ist nicht außerhalb von mir. Die vier edle Wahrheiten sind nicht außerhalb von mir. Vier edle Wahrheiten in mir. Und ich kann nicht alles ergründen in den Büchern. Ergründe ich mein Leben. Wer das eigene Leben ergründet, ergründet der das Dhamma. Das heißt, er ergründet wirklich sein eigenes Leben. Eigenes Leben ergründet heißt eigentlich Name und Rupa. Name und Rupa ergründet. Was ist Name und Rupa? Körperlichkeit und der Geist. In der Geist drinnen alles. In meinem Geist drinnen ist Dukkha. Nicht außerhalb von mir. In meinem Geist existiert Dukkha. Oder anders gesagt, in meinem Herzen. Ja? In meinem Herzen existiert Dukkha. Das heißt, Entstehungsort, der Quelle Dukkha existiert in meinem Herzen. Aus diesem Herzenquelle entsteht mein Dukkha. Leiden. Und die Ursache liegt auch in mir. Zweite Wahrheit. Nämlich anhaften. Niemand haftet an außer mir selbst. Ich hafte an. Ich will nicht loslassen. Das sagt er, ich bin, das ist mein, das gehört mir. Ja? Und dann, wo existiert, das ist auch in mir. Und dann, dritte ist das endgültiges Loswerden von Gier. Es existiert auch in mir. Und wo gibt es eigentlich die achtgliedigen Pfad? Rechte Erkenntnis liegt in meinem Herzen. Rechte Erkenntnis liegt in meinem Herzen. In meinem Geist. Nicht außerhalb von mir. Und rechte Gesinnung, das ist auch in mir. Gewaltfreies Denken. Loslassende Gedanken haben. Und ohne Hass lebt alles in mir. Ich brauche nichts außen suchen. Dies alles in mir existiert. Und dieses Potenzial, dieses alles, das ist in mir. Rechte Rede existiert in mir. Man kann nicht sagen, dass der Welt soll ich dann rechte Rede. Das ist in mir. Rechtes Tun. Nicht töten ist in mir. Nicht stehlen ist in mir. Meine sexuelle Bedürfnisse nicht falsch verwenden, ist in mir. Keine berauschenden Mittel nehmen, das ist in mir. Das in mir, das rechte Tun ist in mir. Und dann, und rechter Lebensunterhalt ist auch in mir. Samadhi. Ist nicht außerhalb von mir. Man kann nicht sagen, die Welt soll ohne Waffen leben, ohne Gift, ja. Und das ist der rechte Lebensunterhalt, sagt er. Aber nicht den Waffen verkaufen, Waffen produzieren und Waffen verkaufen. Nicht der Gift produzieren und Gift verkaufen. Nicht der Tiere für Fleisch. Und das ist das. Und dann ist auch Menschen handeln, das nicht tun. Ja, das ist der rechte Lebensunterhalt, was der Buddha sagt. Das ist alles in mir. Und vielleicht denkt er, ja, ich produziere keine Waffen. Doch, ich habe in mir so viele Waffen. Verwende ich das? Ein Kritik ist eine Waffe, zum Beispiel. Wenn jemand kritisiert, so hart, das ist eine sehr harte Waffe, ist das Wirklichkeit. Man kann jemanden töten mit diesen schlechten Reden. Ja, so eine, man kann, sagt man, wie kann, es gibt eine Redewendung, dass jemand das mit Reden, Reden, dass die andere Person wirklich total wegnehmen. Bitte?
So zureden, wie sie nicht antworten kann.
Ja, nein, das ist nicht, das eigentlich ist so schlecht reden.
Fertig machen.
Ja, das ist dann Ende. Ja? Und das ist eine Waffe. Dann sagt der Buddha auch, ein Kritik kann man zwei Arten verwenden. Eine ist als Waffe, andere ist als Blume. Verwende Kritik als Blume, aber nicht eine Waffe. Ja, kritisieren sollte man, aber als Blume. Und das ist der Lebensunterhalt. Und dann, andere ist das der rechte Streben. Ich bemühe mich, unheilsame Dinge zu vermeiden, heilsame zu erwecken, mein Geist heil sein. Das ist alles in mir. Rechte Konzentration ist in mir. Rechte Achtsamkeit, das heißt, der gesamte vier edle Wahrheiten in mir. Ja? Und das ist einfach erkennen. Und das heißt eigentlich dann Saddhanusari, Dhamma ergründen. Ich ergründe den Dhamma. Ergründe die Lehre des Buddha. Und dann sehe ich eigentlich, mit wem hat der Buddha 45 Jahre lang gesprochen. Nicht von diesen Büchern. Nicht von den anderen. Er hat mit mir gesprochen. 45 Jahre lang hat der Buddha, wenn ich diese Lehrreden lese, er hat mit mir gesprochen. Er ist schon tot vor 2600 Jahren, aber er hat gewusst, dass es in 2600 Jahren so ein Mensch existiert, entsteht. Und er hat mit mir gesprochen. Und dann ist so in 3000 Jahren jemand entsteht, liest die Bücher, sagt er, oh, der Buddha hat mit mir gesprochen. Mit mir gesprochen. Das ist meine geistige Schwäche, geistige Probleme, geistige der Unklarheiten. Darüber redet der Buddha. Nicht mit jemand anderem. Und erkenne ich das. Erkenne das. Oh, gesamte Dhamma existiert in mir. Entsteht dem Vertrauen, Buddha Dhamma Sangha. Ja? Und dann werde ich eigentlich Saddhanusari. Jetzt weiß ich, jetzt, der Buddha hat einen Weg gezeigt, der Leid befreit. Ich gehe. Und Dhamma ist in mir, jetzt habe ich es erkannt. Dhammanusari habe ich es. Dann Saddhanusari Dhamma, sagt der Buddha, Sabbete Sambhuti Parayana. Sie sind alle auf dem Weg zum Nibbana. Sie gehen nie in die Hölle. Das heißt, schlechte Wiedergeburt haben sie nie. Sie haben nicht. Sie kriegen nicht, weil sie jetzt einen großen Saddha, Vertrauen hat, auch dass sie dann in Dhamma ergründet. Sie werden nie eine schlechte Wiedergeburt haben. Ja? Dhammanusari, deshalb hier sagt Samachari und Dhammachari, das ist hier gibt auch. Ja, das ist der Geist. Und das ist dann, es gibt eine Geschichte, damals war eine Frau, ihr Mann, ihr Vater Isidatta heißt er, und er hat ein wunderbares Leben gehabt. So viele Saddha gehabt, Vertrauen. Und so eine Dhamma, so einen großen Dhamma praktiziert. Und dann, er hat dann eigentlich dann, ist er gestorben. Und dann kam der Tochter zum Buddha. Er hat gesagt, Erhabene, ich möchte so gerne wissen, wohin denn mein Vater gegangen ist. Buddha hat nicht so Antwort gegeben. Geben nicht so oft. Viele Leute wollten wissen. Sag, bitte, mein Vater ist gestorben. Wohin ist er gegangen? Aber in diesem Fall hat der Buddha als zukünftiges Antwort brauchte er. Deshalb hat er eine Antwort gegeben. Weil der Buddha gewusst hat, sie kommt noch einmal. Aus anderen Fall. Buddha hat gesagt, dein Vater war eine Saddhanusari, Dhammanusari, ein Pugala, eine Person. Nach dem Tod, er ist in der Brahma-Welt geboren. Ein höheres Wesen geworden, Brahma-Welt. Und dann, sie hat auch einen Onkel gehabt. Der Onkel hat eine Familie gehabt, ein Geschäft gehabt, Kinder und alle möglichen, dass sie zu gut gelebt, alle möglichen. Der Onkel ist gestorben. Und dann kam sie zum Buddha und hat gesagt, mein Onkel ist gestorben, erhaben. Wohin ist er gegangen? Buddha sagt, er ist auch in der Brahma-Welt. Sie hat gesagt, oh, mein Vater hat eine Brahmachari-Welt gehabt. Das Brahmachari heißt, er war ein Zölibat, das alle möglichen Dinge. Und nach dem Tod ist er in Brahma-Welt gegangen. Der hat aber alles andere gehabt. Er ist auch in der Brahma-Welt. Was ist jetzt ein Rätsel? Buddha hat gesagt, es ist nicht das Grund. Grund ist, der Onkel war auch ein Saddhanusari, Dhammanusari. Er hat großen Vertrauen gehabt. Obwohl er der Familie gehabt hat. Alles gehabt. Aber Saddha hat er gehabt. Ein großes Vertrauen. Der Buddha Dhamma Sangha. Und dass er genau gewusst hat, dass er der Erleuchtungsweg ist. Deshalb, er ist in der Brahma-Welt geboren. Ja? Die Familie haben ist nicht das Problem. Problem ist, dass er wirklich nicht will die Menschen wissen, ist, dass sie fähig sind, erleuchtet zu werden, auch dass sie diesen Weg gehen sollen. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Nicht an andere, dass sie Familie haben sollen. Und so ist eigentlich das Wiedergeburt. Und dies alles, das so Saddhanusari, Dhammanusari, dadurch entsteht dieser, was wir gesprochen haben, wenn jemand Saddhanusari ist, Dhammanusari ist, sie haben diese drei Kanäle, Körper, Geist und der Sprache, verwenden sie nur für die heilsame Dinge. Das sagt der Dhammachari und Samachari, diese Menschen verwenden ihren Körper für die heilsame Dinge. Sie töten nicht. Sie töten nicht, sie haben keine Gedanken zu töten. Keine spüren Herzen, anderen weh zu tun. Das haben sie nicht. Weil sie, Saddhanusar, weil sie erkannt haben, dass sie erleuchtungsfähige Wesen sind. Sie haben das erkannt. Sie haben keine Hemmungen, das Wirklichkeit zu sagen, ich töte nicht. Und stehlen, sie tun das nicht. Sie haben auch keine Spur, keine Gedanken in sich, so etwas zu machen. Sie machen das nicht. Warum? Weil sie auf dem Weg zum Erleuchtung sind. Wenn sie etwas, irgendeine Apamada, Pamada heißt so unachtsam, wenn sie etwas getan haben, sie sind sehr schnell, sie sind fähig, sehr schnell wieder korrigieren. Kann passieren. Sie sind noch keine erleuchtet, obwohl die Saddha haben. Es kann passieren. Aber sie sind sehr schnell, das korrigieren sie dann. Richtiger Weg kommen. Ja? Weil, warum können sie das so richtigen Weg kommen? Weil sie den Dhamma ergründen immer. Ja? Es kann viele Dinge passieren, aber sie kommen sehr schnell zum Weg wieder. Und das ist dann zu stehlen, das ist das sexuelle Bedürfnis falsch verwenden. Und auch dann die anderen Dinge, die sind drei. Und auch dann Alkohol nicht gesprochen, oder? Wie Alkohol, der schlechte körperliche unheilsame Dinge, diese Kategorie gibt es Alkohol nicht. Oder? Berauschende Mittel hat er nicht gesprochen.
Begeisterung?
Ja.
Allgemein die Sinnesvergnügen.
Nein, das ist so, ich glaube, ich sage das. Sinnesvergnügen schon. Aber die ausdrücklich nicht gesagt, das ist dann der Alkohol und alles. Nichts gesagt.
Das erzählt für die Geschichte von dem Mönch. Ne?
Ja, das gibt es schon. Ja. Weil obwohl die Saddhan sagt, sie haben Alkohol getrunken.
Ich weiß nicht, ob dieser Mönch da mal sagt, die war, aber doch. Ne? Der Mönch, von dem erzählt, dass der dem ein Dämon bedroht und der muss dann Alkohol trinken, oder wählt
aus. Ah ja, das ist das andere. Andere, nein, ich meine, es gibt auch manche, es gibt Stellen, dass die hochentwickelte Menschen auch Alkohol getrunken haben, damals. Und deshalb ist, glaube ich, nicht ausdrücklich hier gesagt. Weil es gibt auch, manche sagen auch dann, wenn dann den Weg bis eine höhere Stelle gegangen sind, trotzdem haben sie Alkohol getrunken. Ja.
Aber sie sind mit Silas nicht vorhanden.
Ja, Silas, aber das ist das so wie es an Stellen gibt, so Alkoholgeschichten. Ja. Einmal war der Buddha unterwegs, dann war auch ein guter Mönch, ja. Und er, vor der Stadt, wie heißt das? Stadtmauer. Ja. Und es ist Eingangstür mit Alkohol getrunken, so hingelegt. Buddha hat ihn gesehen, ja. Und der Buddha hat mit ihm gesprochen, was machst du das, ja? Aber er hat schon einmal gesagt, nicht tun, ja? Und es gibt einen Mönch in Sri Lanka. Er ist Mönch geworden, als er so ungefähr 40 Jahre alt war. Er hat eine Familie gehabt, 6 Kinder. Und dann später ist er Mönch geworden. Aber damals hat er Alkohol getrunken. Er ist Laie. Er ist Mönch geworden, aber trotzdem könnte seine eigene Gewohnheit nicht wegnehmen. Als Mönch trinkt er auch Alkohol. Das ist ein sehr großes Problem, wenn ein Mönch Alkohol trinkt. Nicht nur trinken, er ist so betrunken. Ja. Trinken ist okay, aber betrunken sein ist es. Und er ist sehr großer Dharma-Kenner, aber trotzdem trinkt er Alkohol. Er sagt sehr viele Stellen, ich weiß nicht, wo das ist. Er hat gesagt, Sotapanna, es gibt einen Lehrreden, Sotapanna geworden, aber trotzdem Alkohol getrunken. Das heißt, erst die Stufe der Erleuchtung erlangt, aber trotzdem Alkohol getrunken. Aber das bedeutet nicht, dass sie jetzt Alkohol trinken, das ist nicht bitter. Ja, das ist nichts, aber ich sage nur, deshalb manche Stellen Alkohol nicht so trocken, da ist von den körperlichen Fehlen das erwähnt. Es ist schon, 5. Sila ist das, ja. Und da bricht dann, wenn jemand Alkohol trinkt. Und weil das Verwirrung kriegt. Und er kann dann sehr viele schlechte Dinge tun, habe ich das der Geschichte erzählt dann, ja. Und gibt es hier? Nichts, oder?
Das war, glaube ich, in der 40, Ende der Lehre der 40, war diese Geschichte mit dem Dämon.
Ja, ja, das ist der Alkohol getrunken. Das ist das, was der verwirrt, wie der Mensch wird, wie wieder verwirrt. Und so ist das eigentlich dann, erstens dann ist dann, sie werden dann, so wie ich gesagt habe, Saddhanusari und Dhammanusari, die drei Kanäle, sie vermeiden die falschen, die unheilsamen Dinge. Und ganz besonders ist der karmisch Wirkende. Und das ist sehr wichtig, ist dann Michaditti. Michaditti heißt falsche Ansichten haben. Und es ist sehr schwer zu heilen, falsche Ansichten. Sehr schwer. Und der Buddha hat sehr oft sehr viel Zeit genommen, Menschen von diesem zu befreien. Weil die falschen Ansichten kriegen wir nicht dann, wenn wir Erwachsene sind. Falsche Ansichten kriegen wir, als wir Kinder sind. Ja. Wir kriegen von der Erziehung. Und das ist sehr viel so geprägt eigentlich in uns. Sehr schwer so rauszunehmen. Falsche Ansichten. Das gibt ein Buch, ein westliches Buch, das heißt Gottes Wahl. Sehr interessantes Buch. Ein Engländer geschrieben. Ja, Gottes Wahl. Das schreibt, wie dieser Wahn entsteht. Ja. Er schreibt, dass der Kind wird 5, 6 Jahren, da kommt von außen, gestempelt, das eigentlich, geprägt. Und diese rauszunehmen, ist das nicht möglich. Obwohl die Menschen so später diese Dinge so, Gott glauben und alle möglichen, so viele Dinge aufgenommen. Später wissen sie das genau, dass es nicht richtig ist. Aber frei werden. So schwer. Ja. Wieder Gott. Manchmal ist das alles ganz genau weiß. Gott existiert nicht alles. Aber zu Hause denkt, ich darf nicht etwas gegen den Gott sagen, sonst jetzt Strafe kriege ich. Angst haben die Menschen. Das zu rauszunehmen, diese Flecken rauszunehmen, ist so schwer. Das meine ich, es gibt sehr viele. Wir kriegen von Kindern so viele Ansichten. Von diesem frei zu werden, ist so schwer. So schwer. Deshalb ist Michaditti, falsche Ansichten, sind sehr, sehr, sehr gefährlich. Ja? Und dadurch entstehen so viele unheilsame Dinge. Weil das erste unheilsame Ding, ich kann nicht etwas Richtiges finden. Weil die falsche Ansicht kommt immer rauf. Das. Weil die falschen Ansichten vermitteln nicht nur eines, sondern dabei ist auch Angst. Angst ist auch dabei. Viele Ansichten, was wir gekriegt haben, Das ist das Hintergrund, ist der Angst. Nicht nur der Ansichten geben, auch dann Angst dabei. Wenn du gegen diese redest, dann kriegst du Strafe. Religiöse Ebene ist sehr gefährlich. Ja? Weil manche Dinge ist zum Beispiel, was der heilsam, ganze Welt sieht dies als heilsam. Aber kriegen wir zu irgendeiner Ansicht, kriegen wir, das ist okay. Zum Beispiel töten. Manche Menschen haben wirklich, das ist die ganze Welt weiß, dass töten ist nicht gut ist. Aber manche haben die Ansichten, deshalb töten sie. Weil sie irgendeine Ansichten von irgendwie bekommen, sie denken, wenn ich das tue, kann ich dann heilig werden. Oder mit heilsamen Energien oder Kräften vereinigen. So irgendeine Ansicht bekommen von jemandem. Jeder Mensch weiß, töten ist unheilsam. Warum? Jeder weiß, dass das Leben sich liebt. Von diesen, denn selber liebt er, wenn jemand das wegnimmt, ist unheilsam. Ja? Bringt kein Heil. Aber die Ansicht sagt, nein, das ist okay. Das ist der allgemeine Weltgesetz. Ja? Das geht über diese falschen Ansichten. Ja? Und deshalb sagt der Buddha, es ist sehr, sehr gefährlich mit Chaditti. Das gibt damals gab es 62 Michaditis. 62. Da erklärt in Brahmajala Sutta, in Diganikai. Brahmajala Sutta. Ja. Wie viele Menschen, so viele Menschen, dass so viele falsche Dinge tun. Ja. Manche Menschen, das ist so, ist Ansicht haben, falsche Ansicht haben. Manche Leute, ganze Leben von einem Fuß stehen. Sie denken, dass erleuchtet erlangen. Sie sitzen nicht, sie gehen nicht, so einfach stehen. Ja? Manche haben das Haare ganze Leben nicht schneiden, und Nägel nicht, so lang ist Nägel, Haare ist lang. Ja? Sie denken, das wird dann, wenn ich so sage, ist erleuchtet werden. Sie können das nicht aber rausnehmen. Manche glauben, wenn jemand im Ganga baden, da kriegt er Reinheit. Ja. Im Ganga. Ganga kennt ihr, den großen Ganga. Sie gehen dorthin und dann baden, alle denken, Ansicht haben, ich werde in Reinheit. Ja. Natürlich körperlich, wenn jemand auch Ganga weiß, ist nicht, ob der Reinheit kriegt. Ja. Ganga ist sehr sauber. Ist sauber schon. Es ist nicht sauber, aber nicht giftig. So sagen wir. Gangawasser ist nicht giftig. Das haben sie bewiesen. Aber nicht sauber. Sauber nicht deshalb, weil die Asche kommt dann die gleichen Asche, ja, in den Verband. Das geht rein. Und deshalb, es ist nicht sauber. Aber giftig ist nicht. Ist auch interessant. Das habe ich in einem Artikel gelesen, in Gangawasser, die Amerikaner haben das wirklich untersucht. Es ist trinkbar, das ist kein Problem. Kriegt kein Problem mehr. Ja? Weil das ist das, Ganga ist sehr groß, ist das, ja. Wasser ist das, viel Wasser und geben sie das, aber trotzdem ist das Wasser Reinheit. Aber geistige Reinheit kriegen wir nicht. Körperlich vielleicht. Wenn jemand wirklich. Wir können einmal fahren nach Indien, Benares, ja. In der Früh soll man das beobachten. Ein wunderschönes Bild ist eigentlich. Männer, Frauen kommen mit Anzug, schönen Sari, gehen sie ins Wasser. Ja, sie baden. Es ist so wirklich mit den Frauen, wunderschöne Sari anziehen, gehen dann rein in der Früh. Und dann ist Wasser nehmen und dann Om Santi Om, das Wasser so und dann so. Wir Dinge machen. Ja. Aber sie dabei denken, dass sie beginnen mit Gott in Begegnung oder erleuchtet werden. Es ist ihre Meinung. Ich sage, das ist das für mich als Buddhist ist das nicht richtig. Ja? Der Buddha hat da einmal gesagt, jemand hat, was machst du in dem Ganga? Ja, der Bhaktenkrieg ist deine Reinheit und Erleuchtung. Dann Buddha sagt, ja, es ist das klar, wenn alle Fische sind schon erleuchtet, weil jeden Tag baden. Fische baden jeden Tag. Ganz leben. Sagt der Buddha, dann sind sie erleuchtet, alle. Ja. Und so ist das zu antworten. Ja, als Buddha sagt, das ist falsche Ansicht. Kannst du schon baden, aber mach deinen Geist zu reinigen, braucht eine Meditation oder so etwas machen. Und so ist dann eigentlich dann diese drei. Und wenn jemand wirklich dann heilsame Dinge tut, und diese zwei, was ich gesagt habe, Saddhanusari, Dhammanusari, sie alle sind dann erleuchtet. Sie haben keine schlechte Wiedergeburt. Ja? Sie werden nicht eine schlechte Wiedergeburt erlangen. Und deshalb ist sehr wichtig, dass wir wirklich die Saddhanusari, Dhammanusari Richtung gehen. Ja? Und es ist gut, für mich selbst ist gut, für die Welt ist auch gut. Weil es nicht töte, nicht stehle, meine Sinne nicht falsch verwende, nicht lüge, nicht diese falschen Dinge tue. Und wenn jemand sagt, ja, sie ist in der Erleuchtung, wenn jemand nicht glaubt, ist okay. Aber die Welt wird dann friedlich. Weil wir haben dann kein Problem. Ja? Viele Probleme entstehen, in erster Linie ist töten. Ja? Sehr viele Menschen ist töten wirklich. Und zweitens das Stehlen. Das ist auch das, ist dann Stehlen. Ja. Viele Menschen stehlen ja Wirklichkeit. Irgendwie eine Spur in uns, das ist Stehlen. Ja. Und wir sagen, der hat so viel gestohlen, der hat so viel. Aber wir haben auch diese Ideen, ja, diese Dinge. Ja. Irgendwie kommt das. Ja. Und es ist das so, irgendwie haben die Menschen immer diese Zuneigung. Ja. Wenn, wir haben nicht, aber manche Leute denken, wenn das irgendwie, so ein normaler, einfacher Beispiel, wenn irgendwo bezahlen muss, wenn ich nicht bezahlen kann, irgendwie einen Weg finden kann, das versuchen immer, viele Menschen. Ja. Es kann sein, einen öffentlichen Verkehr hat oder so fahren. Wenn jemand denkt, wenn ich nicht bezahle, nicht. Und wenn zum Beispiel Kontrolle nicht gibt, viele Menschen werden frei fahren, das ist das. Ja. Sie denken, ja, sie gibt der Ausrede, die Regierung hat so viel Geld, warum bezahle ich? Aber Wirklichkeit ist, dass sie das stehlen wollen. Ja. Stiehlt etwas, Wirklichkeit. Viele Menschen, diese Zuneigung haben viele Menschen. Ja. Und deshalb ist eigentlich, wenn jemand wirklich mit Dhamma arbeitet, dann weiß ich meine Pflichten und meine Verpflichtungen. Ja. Was ich tun soll, das mache ich. Ja. Ich werde nichts gegen anders machen. Und diese Menschen haben Frieden schaffen eigentlich. Und so ist das, diesen drei Kanälen haben wir gesprochen, gelesen. Und jetzt ist das fast jetzt. Man sieht das schon auch.
Also ihr Rancierte, geschieht es aufgrund von solchen Verhalten, aufgrund von solchen rechtschaffenen Verhalten, dass manche Wesen bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode an einem glücklichen Bestimmungsort wieder erscheinen, sogar in der himmlischen Welt. Ihr Haushälter, wenn jemand, der ein Verhalten pflegt, das im Einklang mit dem Dharma steht, rechtschaffenes Verhalten sich wünschen sollte, wo möge ich bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode unter wohlhabenden Adeligen wieder erscheinen, so ist es möglich, dass er bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode unter wohlhabenden Adeligen wieder erscheint. Warum? Weil er ein Verhalten pflegt, das im Einklang mit dem Dharma steht, rechtschaffenes Verhalten.
Das heißt eigentlich hier, die Wünsche werden immer kräftig und aktiv, wenn jemand das wirklich gut das Leben führt. Man kann so viele wünschen, wenn jemand richtiges Leben nicht hat. Die Wünsche werden nicht erfüllt. Und das heißt, wenn jemand gutes Leben hat, gut gelebt, mit Dhamma und Dant, und das ist das gutes Leben. Und dann, wenn jemand denkt, nach dem Tod möchte ich wirklich eine gute Familie wiedergeboren werden. Das sagt, aber das schafft das ja. Ja, das heißt, die Wünsche zu erfüllen, muss man ein richtiges Leben führen. Ja, richtiges Leben bedeutet, dass meine Wünsche, meine geistigen Wünsche, dass ich es erfüllen kann. Ja. Und wenn jemand kein richtiges Leben hat, ein gutes Leben hat, wenn er falsch gelebt hat, er kann viele Dinge wünschen, aber er wird nicht das kommen. Ja. Und so die Menschen wünschen viele Dinge, aber kein richtiges Leben haben. Ja. Wenn jemand sagt, Lebensstil, ja, wie er lebt. Und er wünscht immer, ich muss immer gesund sein. Das geht aber nicht. Ein falscher Lebensstil, leben falsch, nicht in der Nacht schlafen, Nacht wach bleiben, Tag und lange schlafen. Und wenn jemand sagt, in der Früh essen, Mittag und am Abend leichtes Essen, dann ist der Mitternacht sehr viel Essen. Und ich meine, normale Dinge, was wir sagen. Ja. Wenn er kalt ist, denkt er, ist egal, ich gehe mit leichten Kleidung. Und er, seine Benehmen ist richtig, aber wünscht er, ich möge gesund bleiben. Sagt, das geht nicht. Diese Wünsche kann nicht erfüllen, weil er keine Voraussetzung hat. Ja. Wenn jemand aber gutes Leben hat, das ist keine Garantie, dass er das wirklich gesund wird, aber er kann wünschen. Weil er gute Voraussetzungen hat. Er hat eine gute Voraussetzung. Ich lebe gut. Ich habe wirklich diese und jene. Jetzt kann ich denken, möglichst glücklich, möglichst gesund sein. Ja? Weil mit den Fakten, und das tue ich das, wirklich. Und das ist okay. Und so ist auch, wenn jemand und gute Dinge tut, körperlich, sprachlich und geistig, gute Dinge tun. Er denkt immer, möge ich so eine edle Familie, in eine edle Familie geboren werden. Ich habe noch nicht mein Leben beendet. Aber in diesem wandelnden Leben habe ich gute Dinge getan. Und ich kann wünschen jetzt, möge ich dann im nächsten Leben eine gute, eine edle Familie in einem geboren werden. Das kann wünschen. Und so, das sagt der Buddha hier. Ja, nächste.
Hieraus hält er, wenn jemand, der ein Verhalten pflegt, das im Einklang mit dem Dhamma steht, rechtschaffenes Verhalten sich wünschen sollte, wo möge ich bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode unter wohlhabenden Brahmanen wieder erscheinen. So ist es möglich, dass er bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode unter wohlhabenden Brahmanen wieder erscheint. Warum? Weil ein Verhalten pflegt, das im Einklang mit dem Dharma steht. Rechtschaffenes Verhalten. Ja. Hieraus hält er, wenn jemand, der ein Verhalten pflegt, das im Einklang mit dem Dharma steht, rechtschaffenes Verhalten sich wünschen sollte, wo würde ich bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode unter wohlhabenden Haushältern wieder erscheinen? So ist es möglich, dass er bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode unter wohlhabenden Haushältern wieder erscheint. Warum? Weil ein Verhalten pflegt, das im Einklang mit dem Dharma steht. Rechtschaffenes Verhalten. Hieraus hält er, wenn jemand, der ein Verhalten pflegt, das im Einklang mit dem Dharma steht, rechtschaffenes Verhalten sich wünschen sollte, womöglich bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode unter den Wesen aus dem Himmel der vier großen Könige wieder erscheinen, so ist es möglich, dass er bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode unter den Wesen aus dem Himmel der vier großen Könige wieder erscheint. Warum? Weil ein Verhalten pflegt, das im Einklang mit dem Dharma steht, rechtschaffenes Verhalten. Ihr Haushälter, wenn jemand ein rechtschaffenes Verhalten pflegt, das im Einklang mit dem Dharma steht, rechtschaffenes Verhalten sich wünschen sollte, womöglich bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode unter dem Wesen aus dem Himmel der 33 wieder erscheinen, so ist es möglich, dass er bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode unter dem Wesen aus dem Himmel der 33 wieder erscheint. Warum? Weil ein Verhalten fehlt, das im Einklang mit dem Dharma steht. Rechtschaffenes Verhalten. Ihr Haushälter, wenn jemand, der ein rechtschaffenes Verhalten pflegt, das im Einklang mit dem Dharma steht, rechtschaffenes Verhalten sich wünschen sollte, womöglich bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode unter den Yama-Devas wieder erscheinen, ist es möglich, dass er bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode unter den Yama-Devas wieder erscheint. Warum? Weil ein Verhalten pflegt, das im Einklang mit dem Dharma steht, rechtschaffenes Verhalten. Ihr Haushälter, wenn jemand, der ein rechtschaffenes Verhalten pflegt, das im Einklang mit dem Dharma steht, rechtschaffenes Verhalten sich wünschen sollte, womöglich bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode unter den Wesen aus dem Tusita-Himmel wieder erscheinen, so ist es möglich, dass er bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode unter den Wesen aus dem Tusita-Himmel wieder erscheint. Warum? Weil ein Verhalten pflegt, das im Einklang mit dem Dharma steht, rechtschaffenes Verhalten. Ihr Haushälter, wenn jemand, der ein rechtschaffenes Verhalten pflegt, das im Einklang mit dem Dharma steht, rechtschaffenes Verhalten sich wünschen sollte, womöglich bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode unter den Himmelswesen, die sich am Erschaffen erfreuen, wieder erscheinen, so ist es möglich, dass er bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode unter den Himmelswesen, die sich am Erschaffen erfreuen, wieder erscheint. Warum? Weil ein Verhalten pflegt, das im Einklang mit dem Dharma steht, rechtschaffenes Verhalten. Ihr Haushälter, wenn jemand, der ein rechtschaffenes Verhalten pflegt, das im Einklang mit dem Dharma steht, rechtschaffenes Verhalten sich wünschen sollte, womöglich bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode unter den Himmelswesen die Macht über die Schöpfungen anderer haben, wieder erscheinen, so ist es möglich, dass er bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode unter den Himmelswesen die Macht über die Schöpfungen anderer haben, wieder erscheint. Warum? Weil ein Verhalten pflegt, das im Einklang mit dem Dharma steht. Rechtschaffenes Verhalten.
Das ist dann, diese ist das Ding, die Brahma-Welt. Da soll man auch denken, da redet der Buddha mit einem einfachen Brahmana. Ja, das soll man nicht vergessen immer. Und das ist das für ihn, für diese Menschen ist das sehr wichtig, wie wir geboren werden, also Dinge. Und wenn der Buddha mit anderen Menschen gesprochen hätte, das ist so eine groß entwickelte Menschen, das heißt geistige Ebene, wird dann sagen, das ist, was der am Ende sagt, was er hier, es gibt dann Hände, sagt auch. Darüber redet der Buddha, nicht aber diese Dinge. Ja. Und das ist das Buddhas Lehrmethode, ist so, er sagt, einfach Menschen hat er eine Methode. Erstens sagt er Dhanakata. Dhanakata heißt, wie wichtig ist die Freigebigkeit? Darüber redet der Buddha. Silakata. Wie wichtig ist die Sittlichkeit? Und darüber redet der Buddha. Und Saggakata. Wie wichtig ist das himmlische Wesen oder Himmelwelt? Wie wichtig ist? Darüber redet er. Und dann kommt ein Kamanangadinava. Dann kommt er die Wirkung des dann Karma, die Gier, und das erklärt. Und so, das ist deine Lehrmethode, wie das redet, mit einfachen Menschen. Einfache Menschen brauchen nicht erstens das so eine große Erleuchtungserklärung, braucht er nicht. Er braucht eigentlich, wie ich es eigentlich dann, Freude erlebt. Dana ist das ein, Dana ist Freigebigkeit. Ich eigentlich, der erste Wirkung der Freigebigkeit ist der Freude. Das normale Menschen brauchen Freude, glücklich werden, Freude erleben. Und das hat der Buddha gemerkt und gewusst. Einfache Menschen, weißt du, was sie wünschen, darüber gesprochen. Ja, aber das ist auch wichtig. Freigebigkeit üben, dann habt ihr eine Freude, Glück. Glückliches Leben und Freude ist sehr wichtig für den Erleuchtungsweg. Ja? Wenn ihr keine Freude habt, kein Glück habt, ihr könnt nicht eigentlich dann den geistigen, den Erleuchtungsweg gehen, das wichtig ist, als Freude. Wie kannst du Freude erleben? Üb dann Freigebigkeit. Was du hast, teil mit anderen, das ist so. Gib dem anderen auch. Dann ist mit Geben, hat der eigentlich eine Freude. Ich habe jemandem etwas gegeben. Er hat sich gefreut. Ich mich auch. Ja? Weil der anderen gefreut hat, habe ich auch Freude. Weil ich das die Freigebigkeit geübt habe. Und die Sittlichkeit, ich liebe korrekt und dann mein Verhalten ist heilsam. Heilsames Verhalten habe ich. Ich töte nicht. Ich stehle nicht. Meine Sinne nicht falsch verwenden, ich lüge nicht. Keine Berauschung mitnehmen. Dadurch entsteht der Freude. Erkennt er, oh, meine Identität ist Christ. Sehr rein. Und ich bin sehr, sehr Freude, glücklicher Mensch, weil ich das nicht tue. Und das ist das Komm. Dhanakata, Silakata, Saggakata. Saggakata ist das, dann ist das, redet der Buddha über diese Welt, durch die Welt. Ja, ja, das ist Tava-Dinsa-Welt. Ja, und Tusita. Ja, und Yama. Paranimmanarati. Paranimmita Vasavati. Das ist der sieben Welten, Götterwelten. Darüber redet der Buddha. Das erklärt er. Und das ist das, so schön ist das. Der Mensch braucht das eigentlich. Oh, das ist so eine Welt geboren werden. Oh, das ist sehr schön. Ja? Und da erklärt, da gibt es Piti Bakka Bhavissanti. Sie brauchen keine Nahrung. Die Freude ist ihre Nahrung. Ja? Die Götter haben keine andere Nahrung. Stoffliche Nahrung haben sie nicht. Kabalika Ahar. Kabalika Ahar heißt als Ball, Ballen, Ball, ja, so essen. Ja, sie ist so, das heißt, ich habe stoffliche Nahrung. Ist immer das Wunderbar, so essen. Ja. Und das nehmen die Götter nicht. Götter haben nur Piti Bakka Bhavissanti. Ihre Nahrung ist der Freude. Und dann die Menschen denken, oh, das ist aber sehr schön. Ich brauche nicht so viel Nahrung suchen. Das Freude ist der Nahrung. So geboren werden. Ja. Und dann ist das alles, das, so haben sie das einem. Das ist diese Erklärung ist das eigentlich Angelpunkt. Das ist das, die Menschen sagen, ah, das ist jetzt bleibe ich beim Buddha. So, ja. Dann langsam sage ich Kamananga Dinava. Die falsche Wirkung oder die schlechte Wirkung der Gier. Oder das Wirkung der Gier, das redet der Buddha. Und dann ist das langsam, am Ende sagt er dann über die Erleuchtung redet. Ceto Vimukti, Panya Vimukti. Wie man dann Ceto Vimukti, die Befreiung, dann diesen Ceto, das Bewusstsein befreien und dann, dass diese Dinge, das erklärt, Befreiung des Bewusstseins. Darüber redet der Buddha. Aber das ist der Langsame. Und so ist auch, diesen Brahmana war der einfache Mensch, ist das. Und er braucht eigentlich solche Erklärungen. Er fragt auch, was wird dann, wie passiert das eigentlich da wieder? Und wenn er tiefe Erklärung gegeben hat, das nicht ich, alles, es ist kompliziert, dieser Mensch. Ja? Das, ohne ich, das mein Leben, Gierlosigkeit und alles, wie edle Wahrheit. Es ist für ihn, für diesen Menschen, ist einfacher Mensch. Es braucht Zorn, aber er braucht ein normales, einfaches Leben. Und dann er sagt, das ist das besser, dass du lebst, unheilsame Dinge nicht tun, heilsame Dinge bemühen dich, heilsame Dinge zu machen. Und dann sagt er, vermeide dieses und jenes. Und wenn du wirklich gut lebst, durch den Körper, Geist und die Sprache nicht etwas Falsches tut, du wirst deine wunderbare Wiedergeburt erlangen. Ja.
Das heißt, er spricht nicht über Meditation eigentlich und Achtsamkeit.
Mit normal einfachen Menschen ist zum Beispiel in diesem Satipatthana Sutta hat der Buddha mit einem Karten, diesen Kesaputta, das ist eine sehr, sehr, sehr entwickelnde Nisse Kesaputta. Ja, Kesa. Ja. Und diesen Dorf, ja, das ist hochentwickelte Menschen waren. Und deshalb, in dieser Lehrrede zum Beispiel, gesamte Lehrreden sagt der Buddha erstens die Methode und dann die Wirkung. Das heißt Methode erklären Und dann ist, wenn du das tust, dann kriegst du diese Wirkungen. Ja? Methode und Wirkung. In Satipatthana Sutta Wirkung und Methode. Warum, wenn jemand viel gelernt hat oder hoch entwickelt hat, sie brauchen eigentlich erstens, was passiert, wenn ich das übe? Hier Leute fragen immer, ja, sag mir, was bringt das, wenn ich das tue? Ja? Das muss ich erklären, ja, das und das und das kriegst du. Dann hat der Buddha das Methode erklärt. Zum Beispiel in Satipatthana Sutta erklärt der Buddha den Wirkungsbereich erstens. Ekayano ayam bhikkhave maggo sattanam visuddhiya. Soka pariddhavanam samatikkhamaya. Dukkha domanastang atthagamaya. Nyayas adhikamaya. Und Nibbana Satchikiriyaya. Und dann sagt der Buddha Chattaro Satipatthana. Ja? Und dann sagt er, es gibt, oh Mönche, oh Freunde, nur einziger Weg zur Reinheit des Geistes zu erlangen. Yamakuma zu beseitigen, Dukkha zu überwinden, Weisheit zu gewinnen, Nibbana zu verwirklichen. Und dann ist das, was ist das? Kommt eine Idee, was? Reinheit zu kriegen? Und dann sagt der Chattaro Satipatthana, vier Grundlagen der Achtsamkeit. Dann erklärt die Methode. Weil erstens diese Menschen mit diesen Erklärungen ist gebunden. Jetzt wissen sie, wie kann man wirklich Yamakuma überwinden? Dukkha zu überwinden, Yamakuma beseitigen, Dukkha überwinden, Weisheit gewinnen. Wie ist möglich das? Dann sagt der Buddha, Kaya Anupassana, Vedana Anupassana, Chitta Anupassana, Dhamma Anupassana, Körper betrachten zu üben. Gefühle, Gedanken und Dhammas. Dann ganz Satipatthana Sutta erklärt. Weil sie haben erst diese Wirkungssüßigkeiten gegeben. Es ist Mund. Das ist langsam zu auflösen. Aber dann erklärt der Buddha. Bevor das alles weg ist, dann erklärt der Buddha. Und dann ist der ganz lange Lehrrede erklärt. Hier sagt der Buddha nichts. Hier ist erklärt diese Dinge. Vielleicht nachher. Ja. Bis jetzt nicht. Bis jetzt hat er nur, es ist noch nicht vor der Erleuchtung, was er braucht. Ja. Vor der Erleuchtung brauchen die Menschen auch. Wer will nicht als göttlicher Wesen werden, wenn alles so schön ist dort? Ja. Ich sehe das, ja, okay, das ist gut. Ja. Und wenn jemand denkt, ich werde alles erleben nach der Erleuchtung. Jeder wird sagen, ja, das ist aber schön. Ja, es ist nicht notwendig, Wirklichkeit, alles erleben. Aber manche Leute, das ist dann, sie brauchen das nach dem Wiedergeburt. Schau, wenn du wünschen kannst, in den Tusita-Welt geboren werden. Ach, das ist auch möglich. Und er denkt, aha, dann ist das, ich vermeide die unheilsamen Dinge, weil ich irgendwann in dieser Welt geboren werden möchte. Ja, dass ich eine gute Wiedergeburt haben möchte. Und so erklärt der Buddha diesen. Und dann erklärt er auch andere Götterwelt. Ja, das gibt sehr viele. Ja, kannst du nur Namen lesen, das ist dann, wenn jemand, ja.
Also nur, wo sie geboren werden.
Ja.
Also, unter den Himmelswesen aus Brahmas Gefolge, unter dem Himmelswesen des Glanzes,
ja.
Unter dem Himmelswesen des begrenzten Glanzes, unter dem Himmelswesen des unermesslichen Glanzes, unter dem Himmelswesen des überströmenden Glanzes, unter dem Himmelswesen die Herrlichkeit, unter dem Himmelswesen der begrenzten Herrlichkeit, unter dem Himmelswesen der unermesslichen Herrlichkeit, unter dem Himmelswesen der leuchtenden Herrlichkeit, unter den Himmelswesen der großen Erfolge, unter den Avihadevas, unter den Atapadevas, unter den Sudassadevas, unter den Sudassidevas, unter den Akhanitadevas, Akhanita. Unter den Himmelswesen des Gebiets der Raumunendlichkeit, unter den Himmelswesen des Gebiets der Bewusstseinsunendlichkeit, unter den Himmelswesen der Nichtzeit, des Nichtzeitgebiets, unter den Himmelswesen des Gebiets von weder Wahrnehmung noch Nichtwahrnehmung,
das ist dieser, diesen, da ist dann die höchste Welten, das verschiedene Götterwelten, ja, das erklärt auch in den Lehrreden, gibt es zum Beispiel Atanati Sutta und verschiedene Lehrreden. Und dann erklärt der Buddha, das ist mit den Vertiefung verbundene, der höchste Vertiefung, Jhanas verbundene Welten. Das ist die Akasana, die Unendlichkeit des Raumes, Unendlichkeit des Bewusstseins. Und auch dann der Nichtheit. Und dann kommt am Ende diese weder Wahrnehmung noch Nichtwahrnehmung. Das ist die höhere Stufen der Brahma-Welt auch, der Götterwelt, ja, Brahma-Welt. Und dann sagt der Buddha, wenn jemand so wirklich gut gelebt hat und wenn jemand das wünscht, das ist auch möglich. Das heißt, Dhammachari, diese Menschen, so kräftig ist diese Übung, so können sie dann wirklich mit Wünschen so weit zu gehen. Und das heißt, diese Reinheit kann schon Richtung dann sehr göttliche Brahma-Welt geboren werden auch. Und das erklärt der Buddha. Und das ist dann auch das, alle sind eigentlich dann Sambodhiparayana. Sie sind alle mit dem Erleuchtungsweg jetzt, wenn wir das alles lesen. Ja. Die Götter und alles. Und hier erklärt dann ist dann in der geistigen Entwicklung verbundener Wiedergeburt. Ja. Zum Beispiel Unendlichkeit des Geistes. Weder Wahrnehmung noch nicht Wahrnehmung. Das ist die Entwicklung des Geistes, höhere Entwicklung des Geistes. Ja. Und dass wenn jemand wirklich dann die Samatha-Meditation macht, der große Samatha-Meditation, dann solche Wiedergeburtskante erreichen. Ja. Samatha-Meditation ist das die Meditation der Sammlung, Konzentrationsübungen. Ja. Das erste, zweite, dritte, vierte Jhanas und dann noch dann Arupa-Jhanas. Das heißt, formlos Jhanas, ja. Das ist in diese drei noch, dann noch vier, ja. Und ich meine, Jhanas ist ein anderes Thema, ist einfach wie so erwähnt. Und dann geht weiter.
Und dann will ich doch durch eigene Verwirklichung mit höherer Geisteskraft hier und jetzt in die Herzensbefreiung, die Befreiung durch Weisheit, die mit der Vernichtung der Triebe triebfest eintreten und darin verweilen. So ist es möglich, dass er durch eigene Verwirklichung mit höherer Geisteskraft hier und jetzt in die Herzensbefreiung, die Befreiung durch Weisheit, die mit der Vernichtung der Triebe triebfest eintritt und darin verweilt. Warum? Weil ein Verhalten pflegt, das im Einklang mit dem Dhamma steht. Rechtschaffenes Verhalten.
Wenn jemand so lebt, wenn jemand denkt, Aho vatahang asavarang khayang anasavang cheto miyuktim panya miyuktim ditteva dhammesayang abhinya satchikattva upasampajya viharayyati. Oh, wenn ich das wirklich so leben könnte, alle Asavas, dieser Trieb, alles das überwinden, wenn ich hier in diesem Moment gerichteten Geist oder mit Weisheit verbundenen Geist bin, der Vimukti, Befreiung erlangen könnte, wenn jemand so wünscht, sagt der Buddha, das ist auch möglich. Warum? Weil er das mit Dhamma lebt, auch ein sehr gutes Leben führt. Diese Menschen können sogar so weit zu gehen. Das ist das Ende, sagt der Buddha. Diese ist auch das, was ich gesagt habe. Sie alle sind ein Erleuchtungsweg. Ja? Und wenn jemand das wirklich so wünscht, denkt, oh, wenn ich auch so eine höhere Entwicklung erreichen könnte, sagt der Buddha, das ist möglich. Diese Menschen können das auch machen. Warum? Weil sie einen Dhamma ergründet, mit Dhamma lebt, sich Dhamma verkörpert, Dhamma integriert. Deshalb können sie das erreichen. Und dann sagt der Buddha, warum ist das so möglich? Weil sie wirklich so lebt. Ja. Und anders gesagt, man kann nur erleuchtet werden oder Erleuchtung erlangen, verwirklichen, wenn jemand mit Dhamma und ein richtiges Leben führen kann. Und sonst können sie nicht das machen. Ja. Dhamma sollte ergründen. Dhamma soll richtig erkennen. Dhamma soll er richtig praktizieren. Diese Menschen können die erleuchtet werden. Ja. Und Erleuchtung heißt hier Asavanam Kaya. Alle Triebe überwinden. Ja. Und
nach diesen Worten sagten die brahmanischen Haushälter von Sara zum Erhabenen: Großartig, Meister Gautama, großartig, Meister Gautama. Ist damals von Meister Gautama auf vielfältige Weise klagenhaft worden, nur als er Ungestütztes aufgerichtet, Verborgenes enthüllt, einen Verirrten den Weg gezeigt oder in der Dunkelheit eine Lampe gehalten hätte, damit die Sehenden die Dinge erkennen können. Wir nehmen Zuflucht zu Meister Gautama und zum Dhamma und zu Sangha der Bhikkhus. Möge Meister Gautama uns von heute an als Laienanhänger, die zu ihm lebenslang Zuflucht genommen haben, annehmen.
Ja. Das ist dann am Ende. Stundenlang der Buddha hat gesprochen. Und dann ist am Ende Lobpreis. Brahmana sagt, oh, so klar hast du gesprochen. So klar hast du erklärt. Das ist genauso, wenn jemand in längerer Zeit in der Dunkelheit war. Einmal hat er eine Kerze angezündet. Dann habe ich gesehen, was das alles gibt. So lange habe ich das nicht gesehen. Jetzt habe ich es. Ich sehe jetzt, wie die Dinge wirklich sind. Du hast mir das getan. Diese Lampe hat es angezündet. Das ist da. Jetzt sehe ich das alles. Und lange hat das, diese war das umgedreht. Jetzt hast du dann wieder andere Richtung gezeigt. Jetzt sehe ich, dass drinnen gar nichts gibt. Ja? In drinnen gibt es nichts. Jetzt habe ich es gesehen. Ja? Früher war es so runter. Aber wenn das runter ist, das alles nicht da. Aber jetzt siehst du, ja, das ist alles ist leer. Jetzt habe ich das erkannt. Und dann, eines war das versteckt alles. Versteckt war dieser Edelstein. Jetzt hast du rausgenommen. Jetzt sehe ich den Edelstein. Ja. Und Patichana Vivareya, das ist das, eines war so versteckt. Jetzt hast du das alles weggenommen. Jetzt sehe ich es. Ja. Und dann sagt er, evametang goto gotamena aneka paryayana dhammo pakasito. So der Gotama hat so einen unterschiedlichen Wesen, so deutlich und klar, hat der Dhamma erklärt. Ich habe jetzt das so verstanden, so erkannt. Dann sagt er, ete mayam bhavanta gotama saranangacchama. Wir, oh Gotama, wir gehen und wir nehmen dann Gotama als meine Zuflucht, der Buddha. Und Dhammanja Bhikkhu Sanghanja, Dhamma und Bhikkhu Sangha. Ja. Ich nehme dann Zuflucht, den Dhamma und dann ist Bhikkhu Sangha. Ja. Und dann Upasako, Upasake, no bhavan Gotamo dharetu. O Gotama, Erhabene, bitte nimmt er uns als ab jetzt, bis zum Ende des Lebens, als Upasaka, Anhänger von dir. Ja? Und Upasaka heißt nah, Upa heißt näher, Asaka heißt sitzen. Das heißt näher sitzen, das heißt mit begleiten. Ja? Das ist Upasaka, Upasika. Und dann sagt er, bitte, ich soll das so betrachten. Betrachte bitte so. Wir sind bis zum Ende des Lebens. Wir bleiben als deine Schüler und Schülerinnen. Ja. Und dann sagt der Buddha, natürlich sagt er, okay. Ja. Buddha hat aber nichts, das ist auch so. Wenn niemand zum Buddha kommt, keine Frage stellt, er ist nicht traurig. Wenn viele Menschen kommen und dann Fragen stellen und am Ende sagen, ich werde dann deine Zuflucht, ich bleibe bei dir. Buddha hat keine große Freude. Seine Gelassenheit bleibt gleich. Ja? Und das ist auch eine Besonderheit von Buddha. Und mehrere Mal hat der Buddha gesagt, ich habe Dhammanis erklärt, Jünger zu werben, ist nicht meine. Es ist nicht meine Aufgabe, Jünger zu werben. Ja? Ich habe nur dann erklärt, es gibt auch schädliche Zustände deines Lebens. Das zu beseitigen, habe ich dann erklärt. Aber nicht Jünger zu werben, jemanden zu gewinnen. Ja? Es ist nicht meine Aufgabe. Ich brauche niemanden. Alles habe ich, was ich gehabt habe, habe ich losgelassen. Jetzt sammle ich es nicht mehr wieder. Ja, ich brauche nichts. Aber ich habe großes Mitgefühl. Auch dann das Liebe. Und deshalb erkläre ich euch. Ja, das ist seine, immer das, was er betont hat, was er gesagt hat. Gut. Diese Lehrrede, wir haben das gelesen. Nächste Woche lesen wir dann nächste. Diese nächste Rede ist auch sehr interessant, weil nächste Lehrrede spricht dann Sariputta. Ja, Sariputta und ehrwürdige Sariputta und noch ein Mönch. Und sie eine Gesprächswirklichkeit. Und es gibt dann die Lehrmethoden, einfach das Gespräch, jemand fragen und Fragen antworten. Das ist hier, dieser Vedalle. Vedalle kommt in Kuddaka Nikaya. Kuddaka Nikaya gibt einige Bücher, da lässt er Vedalle. Vedalle ist das Lehrreden, so wie eine Frage stellen, andere Antwort geben. Ja. Und das ist so eine Lehrrede. Das ist eine interessante Lehrrede.